Die Schuldenlast wird immer erdrückender. Der Professor Raffelhüschen hat in diesem Jahr, glaube ich, Anfang des Jahres eine Zahl genannt, die hat mich schier umgehauen.
Wir haben unmittelbare Probleme im Finanzsystem. Wir haben Schieflagen, die dadurch entstanden sind, dass betrogen worden ist.
Die eigentliche Staatsverschuldung Deutschlands ist laut dem Professor Bernd Raffelhüschen 17,3 Billionen Euro.
Die Notenbanken haben noch einen Plan B. Oder einen, sagen wir mal, einen Plan A sogar. Der Goldstand ist eigentlich der Plan B. Der Plan A ist, dass sie uns in eine Währungsreform zwingen, und zwar in völlig ungedecktes Geld. In Bitcoins oder in Digitalwährungen, sogenannten CBDCs, Central Bank Digital Currencies.
Unser System, das es stabil bleibt, braucht mindestens 3% Wirtschaftswachstum jedes Jahr. Ansonsten bricht es früher oder später eben zusammen. Also diese Zinsen führen ja dazu, dass die Geldvermögen auch immer mehr aufgebläht werden. Sie führen auch dazu, dass die Armen immer ärmer werden, die Reichen immer reicher werden. Das ist das Grundproblem im Geldsystem.
Immer wenn das Geld unsolide wurde, dann kamen Kriege.
Wir brauchen wirklich an vielen Ecken einen klaren Change, einen Richtungswechsel.
Ein Preis muss ein Preis sein. Ein Preis muss die relative Knappheit eines Gutes widerspiegeln.
Wir müssen einfach ein Geldsystem schaffen, das einfach wieder einen realen Bezug zur echten Leistung der Menschen hat.
Ich wünsche mir einen Wettbewerb in allen Märkten der Menschheit. Die Menschen sollen eben entscheiden, welches Geld ihren Bedürfnissen am nächsten kommt.
Unser neues Geldsystem wird eins sein, was die ganze Welt akzeptiert. Und im Moment sieht es danach aus, dass Gold und Silber dort wieder eine zentrale Rolle spielen wird. Gold hat sich in der Geschichte immer als besonders vertrauensvoll erwiesen. Und Gold hat in der Geschichte noch nie das Vertrauen enttäuscht.
Wir brauchen ein faires Geldsystem für eine freie Zukunft. Das vorherrschende Geldsystem, wir kennen es alle unter dem Begriff Fiat Money, also es werde Geld, das offenbart sich wie ein weltumspannender Krake, dem in unserer Wahrnehmung nach fast alle Regierungen eigentlich ausgeliefert sind. Die Fäden, die laufen bei einigen wenigen zusammen und diese wahren Herren des Geldes, die haben natürlich dann auch die Macht. Das heutige Geld, das wird erschaffen per einfachem Knopfdruck aus dem Nichts heraus. Dafür gibt es dann nicht nur keine Deckung, sondern unser System wird dann auch noch mit dem Zinseszins belastet. Und das Resultat dazu ist natürlich eine ungehemmte Gier nach immer mehr. Und dann, wenn dieses System sein vorprogrammiertes Ende erreicht, dann braucht es eben alle paar Jahrzehnte einen Neustart, was wir gegenwärtig als Great Reset erleben können oder erleben müssen. Viele erkennen natürlich in diesem Geldsystem die eigentliche Wurzel allen Übels, ob das jetzt Inflation ist, Verarmung, Hunger oder Kriege. Wäre nicht alles auf immerwährendes Wachstum getrimmt, wären viele Krisen unserer Zeit gar nicht notwendig. Im letzten Jahr haben wir auf unserem Geldsystem-Panel über mögliche Auswege gesprochen. Und dabei waren sich eigentlich alle einig. Zum einen muss der Staat schlanker werden. Der Staat muss weg von der Bevormundung und sollte sich auf seine Kernaufgaben konzentrieren. Und zum anderen muss das Geldsystem wiederum gerechter und natürlich damit auch fairer werden. Vor allem muss es eine klare Deckung geben, damit es eben nicht inflationär einfach beliebig weiter gedruckt werden kann, so wie wir das jetzt haben. Nun, dieses Jahr wollen wir eben noch konkreter werden, denn nur wer eine klare Zielflagge erkennen kann, der kann auch den Weg dorthin meistern. Und wir sind gespannt, ob wir in unserer Runde der Wirtschaftsfachleute dafür eben einen gemeinsamen Nenner finden können. Und ich begrüße auf dem Podium des Alternativwef 2025 folgende Persönlichkeiten. Zu meiner Linken Eike Hamer, er ist Betriebswirt, Autor und Herausgeber des Wirtschaftsinformationsberichtes Wirtschaft aktuell. Seit 1996 ist er Mitarbeiter im Mittelstandsinstitut in Niedersachsen, seit 2004 Vorstandsmitglied. Und für ihn haben mittelständische Inhaberunternehmer eine wirklich zentrale Bedeutung für Gesellschaft und für Ökonomie. Und bereits im Jahr 2007 übte er fundamentale Kritik am Geldsystem in seinem Buch Was passiert, wenn der Crash kommt? Lieber Eike, schön, dass du da bist heute.
Sehr gerne, herzlichen Dank.
Dann möchte ich weitermachen mit Benjamin Mudlak, unser Bankenexperte. Er ist auch gelernter Bankkaufmann, Diplom-Wirtschaftsinformatiker. Er sitzt im Vorstand der Atlas-Initiative, ist Autor des Buches Geldzeitenwende, vom Enteignungsgeld zurück zum gedeckten Geld. Und seine zentralen Kritikpunkte sind neben der mittelstandsfeindlichen Politik vor allem auch das ungedeckte Geldsystem und die Tendenz zum Zentralismus. Herzlich willkommen, Benjamin.
Danke.
Dann freut es mich sehr, einen echten Experten und auch wahren Freund hier auf dem Podium mit begrüßen zu dürfen. Erich Hambach, er ist Verkaufs- und Kommunikationstrainer, der in der Finanzindustrie als wirklicher Experte gilt und das seit über 30 Jahren. Er ist zudem in der Wahrheits- und Friedensbewegung unterwegs als Autor, als Redner, als Moderator, als Veranstalter von wirklich großen Kongressen, auch vor allem in der Corona-Zeit. Und vor allem, er ist als lösungsorientierter Praktiker aktiv. Und darüber hinaus bietet er wirklich zahlreiche Seminare zum Vermögensschutz an. Ich bin froh, dass du zwischen deinen Terminen für uns einen Termin gefunden hast. Hallo Erich, schön, dass du da bist auch. Ja. Und dann darf ich begrüßen Günther Hannig, Chemiker, diplomierter Verwaltungswirt, Wirtschaftsberater, auch erfolgreicher Autor zahlreicher Finanzbücher, und in den Mainstream-Medien wird er als der sogenannte Crash-Prophet bezeichnet. In unserer Runde plädiert er für ein neues Geldsystem, allerdings ohne Goldstandard. Und damit fangen wir doch jetzt auch gleich mal an. Also, willkommen in die Runde. Schön, dass wir die Gelegenheit haben, über dieses wirklich wichtige Thema uns auszutauschen. Wir sind alle per Du, Günther. Wir möchten mit dir beginnen. Besonders spannend, du unterscheidest dich von den anderen Fachleuten hier. Du plädierst nämlich nicht nur für eine Golddeckung, sondern du möchtest, dass der Zinseszins als Grundübel erkannt wird. Wir starten also sicherlich in eine ziemlich kontroverse Debatte mit dir. Kannst du das aus deiner Sicht, das ideale Geld der Zukunft, so mal jetzt mal unabhängig von realpolitischen Machbarkeiten, kannst du das mal so ein bisschen skizzieren?
Naja, das ist ein Geld, das eigentlich zinsfrei funktioniert, weil der Zins ist ein Problem, der wird ja heute gar nicht mehr als Problem gesehen. Der Zins ist deshalb ein Problem, weil er exponentiell verläuft. Also die Zinseszinsrechnung kennt jeder aus der Schule, das ist eine Exponentialfunktion. Also es geht langsam los, geht immer steiler, bis es ins Unendliche geht. Und dieser Zinseszins im Geldsystem zwingt der ganzen Wirtschaft eine exponentielle, also immer schnellere Entwicklung auf. Darum brauchen wir ja permanent Wirtschaftswachstum. Also unser System, dass es stabil bleibt, braucht mindestens 3% Wirtschaftswachstum jedes Jahr. Ansonsten bricht es früher oder später eben zusammen. Und das kommt daher, weil wir permanent diesen Zinsen hinterherlaufen müssen. Also diese Zinsen führen ja dazu, dass die Geldvermögen auch immer mehr aufgebläht werden. Sie führen auch dazu, dass die Armen immer ärmer werden, die Reichen immer reicher werden. Ein Reicher hat einfach viel Geld, der verleiht das gegen Zins. Wird durch die Zinsen noch reicher, das muss das ganze andere Volk bezahlen, und so schaufelt man automatisch über den Zins das Geld von der großen Masse zu immer weniger Händen über. Das ist das Grundproblem im Geldsystem. Wenn man jetzt einen Goldstandard noch macht, dann verschärft man das Ganze noch mehr. Also es ist ja kein Wunder, dass alle großen Wirtschaftskrisen der Geschichte immer unter dem Goldstandard stattgefunden haben. Zum Beispiel die letzte, die Weltwirtschaftskrise. Goldstandard 1926 weltweit eingeführt. 1930 hatten wir genau die Krise, genau durch den Goldstandard damals. Also drum bin ich da immer ein bisschen verwundert, warum alternative Experten gerade den Goldstandard wieder empfehlen, wo der so katastrophal war in unserer Geschichte. Er hat damals zur Weltwirtschaftskrise geführt, 10 Jahre Krise in Amerika und dann am Ende der Zweite Weltkrieg dazu. Da wurde dann alles zerbombt und dann wurde eben wieder neu zinsträchtig aufgebaut. Was auch die meisten nicht sehen, die einen Goldstandard fordern: wenn wir Goldstandard haben, das heißt, der Staat hat das Gold, dann müssen wir unser privates Gold abgeben. So wie das 1933 in Amerika war. Sie mussten ihr ganzes Gold abgeben, 10 Jahre Gefängnisstrafe, wenn sie es nicht gemacht haben. Und das war bis 1971, durften sie kein Gold besitzen. Und ab 1971, als man dann den Goldstandard aufgegeben hat, dann durften sie endlich wieder Gold kaufen. Also es heißt immer, das war der Nixon-Schock, das war die Nixon-Befreiung damals. Endlich darf ich wieder Gold kaufen, für mich persönlich. Ich will doch lieber das Gold da in den Händen der kleinen Leute haben, als wie das Gold, das der Staat das ganze Gold besitzt. Und das haben sie nämlich beim Goldstandard. Und ich weiß nicht, warum man diesen wichtigen Punkt so gar nicht beachtet. Unser Problem ist doch gar nicht, dass das Geld nicht gedeckt wäre. Also wenn Sie jetzt einen 100-Euro-Schein haben, Sie können einkaufen damit. Wenn es nicht gedeckt wäre, würden Sie gar nichts dafür bekommen. Wie es eben nach dem Zweiten Weltkrieg war mit der Reichsmark, da haben Sie einfach nichts bekommen dafür, weil das Geld eben nicht gedeckt war. Der Euro ist gedeckt durch die Waren und durch die Arbeit, die ihm in Europa eben gegenübersteht. Der Euro hat eine Deckung, ganz klar. Und mehr Deckung brauchen wir nicht. Wir brauchen keinen Goldstandard. Wir brauchen keine Wirtschaft, die an einem Metall hängt, das mit der Wirtschaft selber gar nichts zu tun hat. Es ist ja auch noch so, die Geldmenge muss ja auch der Wirtschaftsleistung angepasst werden. Also wenn die Wirtschaft wächst, muss auch die Geldmenge wachsen. Und das geht eben beim Goldstandard nicht, weil die Goldmenge mehr oder weniger fix ist. Und ich kann die Geldmenge nicht der Wirtschaftsleistung anpassen. Und das sind eben Erkenntnisse. Ich bin Ingenieur, ich sehe das aus der Realität raus. Ich bin eben kein Bankfachmann oder studierter Ökonom oder sonst was, sondern ich sehe das aus der Praxis aus meiner Erfahrung als Ingenieur eben dann. Und ich kann nicht ein fixes System an ein dynamisches System koppeln. Die Wirtschaft ist dynamisch, die Goldmenge ist fix und das passt eben überhaupt nicht. Und wenn es da immer heißt, Inflationsgefahren und so weiter, wer sagt, ich habe mal erst die Geldmenge angeschaut, die Geldmenge M0, das ist ja die Geldbasis, Bargeldmenge und die Zentralbankgeldmenge, die ist jetzt 30% die letzten 3 Jahre gefallen. Erzählt uns gar niemand. Also alle haben immer im Kopf, die drucken Geld, die wie verrückt drucken die Geld und das wäre das Problem überhaupt nicht. Die Geldmenge sinkt seit 30 Jahren und zwar, seit 3 Jahren sinkt die Geldmenge und zwar ganz dramatisch. Und das wird uns in eine Deflation nämlich bringen, nicht die Inflation. Die Inflation ist harmlos gegenüber der Deflation. Das ist das, was wir in der Weltwirtschaftskrise hatten. Das war eben eine Deflation. Und die hat zum Zweiten Weltkrieg geführt. Dagegen die Hyperinflation 1923, die war relativ harmlos. Da gab es auch viele Gewinner dabei. Endlich haben die Bauern ihre Schulden losgehabt durch die Hyperinflation. Also ich kenne selber persönliche Beispiele davon. Die war einfach froh, waren endlich diese Schulden los. Und dagegen die Deflation, die wertet Schulden auf, da sind sie sofort bankrott. Also drum, ich sehe das alles ein bisschen anders wie die anderen, aber wie gesagt, ich höre mir auch gerne andere Meinungen noch an.
Deswegen sind wir hier. Also vielen Dank schon mal für dieses Eingangsstatement. Ich sehe das körperliche Unbehagen bei dir, Eike. Bitte bremse dich noch ganz kurz. Ich würde gerne den Benjamin jetzt dazu zu Wort kommen lassen und ich mit dir dann diese Frage am Schluss behandeln, also am Schluss von diesem Themenkomplex. Wie siehst du das, Benjamin?
Also erstmal finde ich super, dass wir hier einen Diskurs haben, dass wir nicht alle einer Meinung sind. Das ist ganz wichtig. Also es gibt nichts Langweiligeres, als wenn man hier 5 Stühle hat und alle haben die identische Meinung. Das ist mal das, was ich vorausschicken möchte. Und ich glaube auch, dass das unsere Aufgabe sein sollte, die Informationsbasis der Menschen zu stärken. Und sie sollen dann selber überlegen, was das Richtige ist und was nicht. Und ich wehre mich auch so ein bisschen, ich fand die Gedanken und Ausführungen von Heiko Schöning richtig schön, super heute Morgen, dass er gesagt hat, dieses Wort System gefällt ihm nicht. Ja, weil das System impliziert eigentlich, dass derjenige, der das System geschaffen hat oder die Gruppe, dass die davon profitiert. Und ich persönlich habe das Zielbild einer Welt aus schadlos ablehnbaren Angeboten. Das heißt, ich wünsche mir die Wahlfreiheit. Insofern würde ich sagen, Sie können mit Ihren Leuten Ihr Geldsystem machen, damit habe ich kein Problem. Die Menschen sollen eben entscheiden, welches Geld Ihren Bedürfnissen am nächsten kommt. Und ich persönlich, wenn ich jetzt ein Geld entwerfen würde, würde es allen aufzwängen, dann wären wir ja nicht weiter. Das ist mal der eine Punkt. Dann waren natürlich viele Sachen dabei, die Sie genannt haben, denn der Zins, den sollte man natürlich auch im Kontext des Geldsystems setzen. Wenn wir also eine fixe, absolut begrenzte Geldmenge hätten, dann wäre der Zins nicht das Problem, weil wir dann kein exponentielles Wachstum hätten. Das ist ein Punkt. Und ich bin auch der Auffassung, dass der Zins sehr, sehr wichtig ist, weil wir Menschen unterschiedliche Zeitpräferenzen haben. Also Menschen, die jetzt im Jetztleben alles ausgeben, die haben eine hohe Zeitpräferenz, sagt man. Und Menschen, die eine niedrige Zeitpräferenz haben, die sind sehr sparsam. So, und aus dieser Zeitpräferenz ergibt sich dann ein Zins, eine Sparrate und die trifft auf ein Geldangebot, auf eine Geldnachfrage und daraus bildet sich der Zins. So würde ich mir das vorstellen. Und also, dass wir einen marktwirtschaftlichen Zins haben, der sich durch Geldangebot und Geldnachfrage regelt. Und der Zins ist ebenso wie das Geld sehr wichtig. Das Geld ist dazu da, die Güter und Dienstleistungen zu allokieren, indem wir Geld gegen andere Güter tauschen. Und der Zins ist dazu da, das Geld zu allokieren und uns zu sagen, welche Projekte sich rechnen und welche nicht. Wenn ich einen Zins habe von 5%, dann weiß ich, mein Projekt sollte über 5% sein, ansonsten rechnet sich das nicht. Und wenn der Zins eben zu niedrig ist und er wird runterreguliert von einer zentralen Geldplanstelle, wie das heutzutage der Fall ist, dann rechnen sich plötzlich alle möglicher Blödsinn. Es kommt dazu, dass es zu einer Fehlsteuerung von Ressourcen kommt, zu einer Verschwendung von Ressourcen, dazu, dass die Produktivität nicht mehr ansteigt, sondern seitwärts läuft, wie wir das jetzt seit 2007 erleben. Und deswegen bin ich der Auffassung, dass der Zins sehr, sehr wichtig ist, dass er aber nicht von einer zentralen Geldplanstelle festgelegt werden sollte, sondern dass er sich im Marktprozess durch die Kooperation, durch den freiwilligen Austausch der Menschen bilden sollte. Und auf diese Art und Weise sollten eigentlich alle Güter und Dienstleistungen in die Welt kommen, eben durch schadlos abnehmbare Angebote, dass die Menschen die freie Wahl haben und nicht gezwungen werden. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Deswegen habe ich auch überhaupt kein Problem mit derartigen Ansätzen oder mit dem Schwundgeld von Wörgl oder so. Das kann man alles gerne ausprobieren. Ich würde es halt nicht verwenden, aber ich würde es niemandem verbieten, das zu verwenden. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und diese Zinsdiskussion, wir werden ja nachher auch noch über historische Beispiele sprechen, denke ich. Das kann man auch anhand eines historischen Beispiels deutlich machen, dass das, was gerade ausgeführt wurde, nicht ganz so der Realität entspricht. Und die Krise 1929 war ein deflatorischer Schock, weil es zu Kreditausfällen kam. Allerdings ist eigentlich die Deflation in einer modernen Industrienation der Normalzustand, weil es Produktivitätsfortschritte gibt. Und wenn es die gibt, wird der Güteraustausch erhöht. Und bei einer konstanten Geldmenge würden dann die Preise fallen. Das wäre gut für die Menschen. Ja, und ich meine, die Krise 29, das ist ein ganz, ganz weites Feld. Da kann man sehr, sehr ausführlich drüber sprechen. Aber ich glaube eher, dass wir damals auch keinen Goldstandard hatten, sondern dass es eben schon kreditbasiert war. Der Aktienboom in den USA eben zum Fall kam dann. Und dadurch kam das Ganze in Gang.
Das Alternativ-WEF ist nur mit Ihrer Unterstützung möglich. Nur dank Ihrer Spende können wir die Kräfte der Freiheits- und Friedensbewegung bündeln. Das AWEF hat keine Milliardäre im Hintergrund. Das AWEF kann nur durch die Kraft tausender Zuschauer existieren. Gemeinsam sind wir eine Macht. Gemeinsam für eine freie Welt von morgen. Spenden Sie jetzt mit Kennwort AWEF. Jede Hilfe zählt. Danke.
Erich.
Ja, also ich habe mit dem Zinseszins durchaus auch meine Probleme, vor allen Dingen dann, wenn er eben auf einem reinen Schuldgeldsystem basiert. Ich bin jetzt auch nicht der hundertprozentige Vertreter eines reinen Goldstandards, aber ich habe die Vermutung nach meinen Recherchen, dass eine gewisse Realitätsbezug zur echten Wirtschaftsleistung, eine gewisse Deckung macht aus meiner Perspektive auf jeden Fall Sinn. Ich möchte das an einem Beispiel herleiten. Wir haben in etwa 2015 war das eine weltweite Warenwirtschaftsleistung, also das weltweite BIP pro Tag, das den Planeten umrundet, also zirkuliert, waren etwa 40 Milliarden Dollar pro Tag. Gleichzeitig war damals die Summe von Derivatehandel, Währungsspekulation, Devisenhandel, die ganzen Trades und Wetten, Puts und Calls waren im Vergleich zu 37 Milliarden echter Wirtschaftsleistung, war diese Summe der Finanzblasen, blub, blub, Spekulation 6.000 Milliarden. Also wie sagen, die reale Wirtschaft hat mit den Finanzmärkten und den Währungen ja eigentlich schon lange nichts mehr zu tun. Wir sind heute auch weit von freien Aktienmärkten entfernt. Da gibt es eben Wirkkräfte an den Börsen, mit denen man das alles steuern kann. Und heute entsteht eben neues Geld nur durch Schuldgeld. Es wird am Computer eben erzeugt. Und wenn heute die Geldmenge sinkt, die letzten 3 Jahre, dann deutet das für mich hin auf Zahlungsausfälle, auf Kreditausfälle. Dann verschwindet eben auch Schuldgeld. Und das war in der Vergangenheit ja immer auch schon so, wenn sowas passierte, hat es hinterher dann irgendwann einen Finanzcrash, einen Wirtschaftscrash eben gegeben. Also insofern haben wir heute immer noch eine Bargeldmenge, bezogen auf die Geldmenge insgesamt ist Bargeld unter 1% auf der Welt. Also da stimmen für mich einfach mal die Relationen schon überhaupt nicht. Und vielleicht kann man auch mehrere Systeme nutzen. Also ich finde, regional begrenzt Systeme wie das Bürgerschwundgeld hat ja damals hervorragend funktioniert. Aber es wurde dann so erfolgreich, dass man es verboten hat, mit militärischen Mitteln am Ende sogar. Und das ist eigentlich ein Negativzins, es war eine andere Zeit. Aber wir sollten ja auch aus der Geschichte durchaus lernen. Und es gibt vielleicht auch Wirtschaftskreisläufe, wo ein Zins in gewissem Ausmaß ganz vernünftig ist. Also ich würde fast sagen, wir haben jetzt so einen Paradigmenwechsel, so eine Zeitenwende, in die wir eben eintreten, auch eben mit diesem drohenden Dritten Weltkrieg, mit dieser Kriegswirtschaft, dass wir vermutlich sogar ein bisschen parallele Systeme benötigen werden. Und mir ist das reine Finanzgeldsystem und Zinseszinssystem eigentlich noch viel zu kurz gegriffen, denn wir brauchen einen Wechsel in unserem wirtschaftlichen, ökonomischen System, denn mit welcher neuen Währung auch immer wir weitermachen, wenn wir das bei einem wie bisher Raubtierkapitalismus dann in der libertären Welt mit der noch so tollen Währung belassen, immer noch in einer Ellbogengesellschaft der Stärkere gewinnt, dann wird es auch nichts werden. Also wir müssen auch unser Wirtschaftsmodell umstellen auf ein kooperatives Modell. Und da rede ich in keinster Weise von Sozialismus oder Kommunismus, aber da kommen wir vielleicht im Verlauf unseres Panels auch noch dazu. Also auch das Thema der Ökonomie, wie wir das grundsätzlich nach vorne gestalten, sollten wir nicht aus den Augen verlieren.
Okay, wenn du deine Einschätzung vielleicht auch mit dem Beispiel von dem Wunder von Wörgl vielleicht etwas verknüpfen könntest, weil der Laie, der Finanzlaie, der hört es irgendwo, Silvio Gesell, das war sozusagen das ultimative System und deswegen wurde es verboten, man müsste das einführen, den Negativzins und so. Vielleicht kannst du das in deine Antwort auf den Herrn Hannig dann auch mal mit einfließen lassen.
Gerne. Ich glaube, wir müssten einmal einen Schritt vornehmen, denn was soll das Geld uns überhaupt bringen? Wenn wir darüber uns unterhalten, wie es ausschauen soll, soll man da erstmal wissen, wo will man überhaupt hin? Wo wir hin wollen, ist, und das wird einfach unterstellt, dass Geld neutral ist, dass es gerecht sei. Gerecht ist es ja dann, wenn es neutral ist, wenn also jeder die gleichen Chancen hat für das Geld. Das ist aber in dem, weil wir es im Moment haben, gar nicht der Fall. Denn in einem System, wo gewisse Leute vor dem Ausfallrisiko geschützt werden, durch Zentralbanken, durch Banken, durch Staaten. Subventionen und dieser ganze Kram ist da so ein Stichwort dazu. Da habe ich keine Chancengleichheit, denn nur diejenigen, die risikofrei Geld kreieren können, können sich damit alles leisten. Und anderen, die das Risiko behaftet kreieren müssen, jeder Unternehmer, der von der Bank sonst vor den Kadi gezogen wird, der kann es eben nicht. Das heißt, es ist nicht das Problem, dass wir hier Zinsen haben. Es ist nicht das Problem, dass hier dass die Ungerechtigkeit der Welt in irgendwas anderen ist, sondern die Ungerechtigkeit liegt darin, dass die Chancengleichheit nicht da ist. Wer zuerst ans Geld kommt, hat den großen Vorteil. Und wer zuletzt ans Geld kommt, kriegt ein entwertetes Geld in die Hand. Das heißt, hier liegt schon eine Ungerechtigkeit drin. Und die Frage ist ja, ob Gold gedeckt oder nicht gedeckt oder ob es ein Schwundgeldsystem ist oder etwas. Nur, wie kann ich eine Wertstabilität garantieren? Und da haben wir in der Volkswirtschaftslehre oder der Geldtheorie gesagt, naja, wenn die Zentralbanker uns das versprechen, dann ist das okay. Dann schreiben wir das in deren Statuten rein und dann halten die sich auch daran. Wir stellen aber fest, dass solche Versprechen immer wieder gebrochen werden, weil es viel zu verlockend ist, einfach mal ein bisschen mehr zu machen. Es fällt ja nicht auf, als man sich eigentlich vorgegeben hat. Und dann ist das Geld eben doch nicht mehr so stabil. Warum ist aber, das heißt, wir sind mit den bloßen Versprechen bei den Leuten nicht weitergekommen. Und insofern ist Gold kein Allerheilmittel oder so, aber es ist ein Hilfsmittel, um die Notenbanker zu einer Mäßigung zu zwingen. Man kann auch andere Dinge, es gibt viele weitere Überlegungen, und da bin ich komplett bei Benjamin Mudlack, der ja auch in seinem Buch das wunderbar schön dargestellt hat, aber dass wir verschiedene Geldsysteme miteinander konkurrieren lassen. Das heißt, dass wir den Markt, das heißt, dass wir die Menschen entscheiden lassen, welches Geld finden wir denn am besten. Und dann setzt sich eben das durch, was die besten Argumente hat. dem einen, dem das, der Inflation haben möchte, also der Geld, eine Geldentwertung haben möchte, der sucht sich ein System aus, und der andere, der eben eine Stabilität haben will, der sucht sich ein anderes aus. Warum ist denn überhaupt diese Geldwertstabilität immer das, worauf wir rumreiten? Ich höre immer wieder auch in den, sagen wir mal, Mainstream-Bankkreisen oder so etwas, ja, aber Inflation, 2% Inflation ist doch alles nicht schlimm und das ist doch gut, und dann reizen wir das an, dann haben die Leute ein Incentive, dass sie also ihre Sparguthaben da irgendwie losschicken und so etwas. Nein, wir haben in der Geschichte die fürchterliche Wirkung von Inflation erlebt. Die 1920er Jahre sind angesprochen worden, und es war sehr wohl, jeder Krieg, jede große Niedergang eines Imperiums ist immer auf der Unsolidität des Geldes basiert. Das heißt, immer wenn das Geld unsolide wurde, dann kamen Kriege und dann kam auch der Niedergang der Imperien, weil man eben von dem Betrug ablenken wollte. Man musste von dem Betrug ablenken. Wenn ich eben nicht mehr zahlen kann, dann muss ich entweder die Hosen runterlassen und der Menschheit erzählen, ich habe euch beschissen. Das machen Politiker äußerst ungern. Oder aber man macht ein noch schlimmeres Ereignis und dann sagt man, naja, das ist halt einfach so passiert. Und jeder weiß, es gibt ja Häuser und so weiter. Ne? Ich war es nicht. Und das ist eigentlich das Problem, warum wir eben sagen, wir dürfen diese Inflationierung nicht mehr zulassen. Und die Inflationierung, die verhindert ehrliches wirtschaftliches Wachstum. Ein Beispiel. In einem mittelständischen Unternehmen, beispielsweise ein Edelstahlunternehmen, habe ich Maschinen, die ich anschaffe. Ich kann die Maschinen werden über einen Zeitraum, ich erfinde, 4 Jahre abgeschrieben. In diesem Zeitraum müssen die Maschinen so viel herstellen können, dass, wenn sie dann verbraucht sind, die neuen Produkte und Dienstleistungen, die verkauft worden ist, ausreichen, um eine neue Maschine herzustellen. Weil ich will ja immer nur das Gleiche wieder herstellen. Wenn ich Inflation habe, kann ich aus diesen Abschreibungen der Maschine die neue Maschine nicht bezahlen. Das heißt, ich werde gezwungen, irgendwo bei irgendjemandem anzuklopfen und sagen, ach bitte, gib mir doch ein bisschen Geld, weil die neue Maschine, die eigentlich das Gleiche kann wie die alte, kostet jetzt ein bisschen mehr, und das habe ich nicht, weil ich konnte ja nie so viel zurücklegen, wie ich mit der alten Maschine verdient habe. Ich konnte ja nicht mehr zurückfüllen. Also zwingt es in die Schuldknechtschaft. Und hier kommen wir eigentlich zu des Pudels Kern. Inflation ist eigentlich der Druck, der dazu zwingt, dass die Leute sich in Schulden stürzen. Als Anreiz auf der einen Seite im positiven Fall und als Zwang im negativen Fall. Und das wollen wir eigentlich nicht, weil wir wollen ja Freiheit haben. Wir wollen ja eine Entwicklung haben. Und ganz besonders, sagen wir mal, kriminell wird es gegenüber denjenigen, die nicht die Möglichkeit haben, sich irgendwo großartig etwas zu investieren, die also zu wenig Sparguthaben haben, um das direkt in Direktinvestitionen zu investieren. Sie legen es also zurück, dass sie, wenn sie etwas älter sind oder es nicht mehr können, dann dort noch eine Kaufkraft zusammengespart haben, mit der sie etwas Ähnliches bekommen, wie sie bekommen hätten, wenn sie es gleich ausgegeben hätten. Und Inflation zerstört diese Illusion. Nicht? Wenn ich jeden Monat ein paar Euro zurücklege und habe dann mit viel Mühe im Alter 100.000 Euro gespart, dann hätten wir vor 20 Jahren gesagt, toll, wunderbar, kannst du ein schönes Häuschen kaufen, irgendwo im Netten und so weiter, und alles ist schön. Wer heute diesen Betrag jetzt anschaut und sagt, mit dem Häuschen, das wird wohl nichts. Also zumindest nicht da, wo es schöner ist. Und das ist genau unser Problem. Das heißt, Inflation ist eigentlich das Thema, die Geldwertstabilität. Und wir können es in der Geschichte tatsächlich überall beobachten. Immer da, wo die Geldwertstabilität aufgegeben worden ist, weil betrogen worden ist. Im alten Rom nannte man das Kippen und Wippen. Da hat man den Goldgehalt oder Silbergehalt der Münzen durch etwas weniger teure Metalle einfach ersetzt. Die sah nach außen hin genauso aus. Man hat es ja nicht gleich gemerkt. Aber daher kommt auch das, dass die Leute auf die Münzen draufgebissen haben, weil Silber gibt nach Eisen dann nicht so sehr. Und damit hat man dann aber immer das System das Problem gehabt, dass die unsolider gewordenen Währungen oder Geldstücke weitergegeben wurden, während die wertvolleren Geldstücke, die genauso aussahen, wo auch die gleiche Zahl drauf stand, die also genau das gleiche Wert sein sollten angeblich, zu Hause behalten wurden und gespart wurden. Und noch besser ist natürlich, wenn man diesen Ausleseprozess ganz sichtbar macht, wie Benjamin und auch wie ihr das eigentlich auch alle sagt, dass der Markt eben feststellen soll, welches ist denn das beste System. Wenn wir den Markt da reinzwingen, dann kommen wir auch zu mehr Gerechtigkeit. Also Gerechtigkeit durch Freiheit, Wahlfreiheit und so weiter.
Also ich höre jetzt von beiden Seiten Vorteile raus, von der jeweiligen Ansicht. Ich als Finanzdienstleister, Laie oder als interessierter Beobachter zu sagen, kann da jetzt kein System präferieren. Günther, du hast jetzt das erzählt mit den Golddeckungen, das immer dann, wenn es die Golddeckung gab, gab es Probleme, kam es dann auch zu Krisen, zu Kriegen oder so. Kannst du das vielleicht ein bisschen näher ausführen, was dann da die Ursachen waren? Weil normalerweise denkt man ja auch immer, Golddeckung, das ist super sicher, das ist so die landläufige Meinung. Wie bist du in deinen Forschungen, in deinen Recherchen da zu einer anderen Ansicht gekommen?
Also erstmal geschichtlich gesehen das Ganze. Wir hatten ja die erste große Depression, die war 1873. Und genau da hat man auch die erste Golddeckung eingeführt in Deutschland. Die zweite Golddeckung war dann 1924, hat Deutschland den Goldstandard eingeführt. 1926 wurde es weltweit eingeführt. 1930, vier Jahre später, hatten wir schon die Weltwirtschaftskrise. Also der nächste Goldstandard war der Bretton Woods Goldstandard. Der war dann bis 1971, da hat man es zum Glück aufgegeben. Da hat Nixon dann gesagt, wir können es nicht mehr decken, das Ganze. Wenn man das nicht gemacht hätte, hätte man sofort wieder eine Weltwirtschaftskrise gehabt.
Also aber das kommt es dann genau in dem Moment zu der Meinung, dass mit dem Aufhebung des Goldstandards durch Nixon 71, dass dann letztendlich die Staatsverschuldung in den USA speziell auch richtig losgegangen ist. Der normale Bürger hat ja genau das gegenteilige Bild im Kopf.
Das Problem ist, mit dem Goldstandard fixiere ich ja die Wirtschaft. Ich hindere die Wirtschaft am Wachstum, weil wenn eine Wirtschaft wächst, braucht sie auch mehr Geldmittel. Also ich vergleiche es immer mit einem Kind. Ein Baby hat eine Blutmenge von einem halben Liter. Das Baby wächst, das wird zum Kind, dann hat es eine Blutmenge von 2 Litern. Wir als Erwachsene haben wir eben 6 bis 7 Liter Blut. Das heißt, je mehr wir wachsen, brauchen wir natürlich auch logischerweise eine größere Blutmenge, weil der größere Körper mit mehr Blut versorgt sein muss. So ist es auch mit der Wirtschaft. Wenn die wächst und die Wirtschaft entwickelt sich, braucht sie auch mehr Geldmittel. Es findet mehr Handel statt, es werden mehr Produkte gehandelt. Ich brauche natürlich dafür, für diesen Handel auch mehr Geld dafür. Also, und das verhindert der Goldstandard. Der Goldstandard setzt da eine Grenze. Die Wirtschaft kann sich nicht entwickeln und das führt dann automatisch zu einer Krise, dass eben die Wirtschaft in eine Deflation abrutscht. Und das stimmt eben nicht, dass die Inflation so schlimm wäre und übel wäre. Und Inflation gibt es ja erst seit gut 100 Jahren. Also vorher hatten wir das ja gar nicht. Seitdem, dass es halt Papiergeld gibt, gibt es Inflation. Vorher gab es das ja gar nicht. Und da haben wir auch jede Menge Wirtschaftskrisen gehabt. Also wenn es jetzt nur an der Inflation liegt, dann hätte es ja früher, hätte alles über Jahrtausende wunderbar sein müssen. Und das war es ja überhaupt nicht. Sondern das Problem ist halt, dass das Geld nicht richtig umläuft. Also heute, speziell beim Goldgeld, das Goldgeld kann ich vergraben, das liegt in der Erde drin, das verkommt mir nichts. Und dieses Gold, wenn ich das vergrabe, das fehlt natürlich im Handel dann. Das fehlt für die Wirtschaft und so entstehen diese Wirtschaftskrisen. Die entstehen dadurch, dass das Geld nicht sauber umläuft. Wir haben auch heute eine sehr niedrige Geldumlaufgeschwindigkeit. Das spricht auch gegen eine kommende Inflation. Weil in einer Inflation ist ja so, da gebe ich ja den Geldschein schnell weiter. Also ich habe ja Angst, der wird wertlos, schnell wird irgendwas kaufen, der andere soll den schwarzen Peter haben. Und das haben wir heute eben gerade nicht. Die Leute konsumieren ja gar nicht mehr. Die Geldumlaufgeschwindigkeit, also das Tempo, wie schnell der Geldschein weitergegeben wird, ist extrem niedrig, ist fast auf dem Rekordtief angelangt. In Amerika, bei uns, genau dasselbe. Und die Geldmenge selber sinkt auch noch. Also ich sehe da überhaupt keine Inflationsgefahren. Dass Preise jetzt steigen, wir hatten ja bis zur Corona-Krise 0% Inflation. Die EZB hat alles gemacht, die wollte Inflation. Die EZB will ja 2% Inflation, weil die wissen, wenn sie nicht eine Inflation machen, rutscht das ganz schnell in eine Deflation ab und die können sie nicht mehr kontrollieren. Die Inflation kann man kontrollieren, die Deflation eben nicht mehr. Dann passiert sowas wie 1930, dass wir 10 Jahre Weltwirtschaftskrise haben. Und darum wollen die Notenbank ja eine Inflation. Also die hat damals alles gemacht, 2019, um eine Inflation zu schaffen. Die haben es nicht geschafft. Die haben alles gemacht, alles versucht, die haben es nicht geschafft, eine Inflation zu schaffen. Und dann kam natürlich Corona, Lieferkettenprobleme und so weiter und da sind natürlich die Preise nach oben geschossen. Hatte aber gar nichts mit der Geldmenge zu tun, weil es da heißt ja die Geldmenge und so weiter. Das waren einfach diese Lieferkettenprobleme, danach der Ukraine-Krieg, wo die Energiepreise in die Höhe geschossen sind. Und das ist die Ursache dieser Teuerung. Wir haben eine Teuerung und keine Inflation heute. Das ist die Ursache davon, warum die Preise nach oben gehen.
Also vielen Dank für diesen anatomischen Vergleich mit dem kleinen Baby, das 1 Liter hat und wir Erwachsenen dann 6 Liter, kann ich nachvollziehen. Aber ich sehe bei allen anderen deftige Zeichen des inneren Widerspruchs. Benjamin, du hast als Erster mit dem Kopf geschüttelt. Kannst du das erklären?
Ja, es gibt da einige Dimensionen. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt alles aufgreifen kann direkt. Erstmal ist für mich wichtig, sich nicht nur diesen Zeitraum anzuschauen der letzten paar Jahre, sondern wenn wir uns die Geschichte des Euro anschauen von 1999 bis heute, dann wurde die Geldmenge fast vervierfacht. Und das ist das, was österreichische Ökonomen als Inflation bezeichnen, die Ausweitung der Geldmenge. Ja. Und dann ist die Frage, wie man die Teuerung bemisst. Gold hat sich ver-15-facht im Zeitraum. Das heißt, die Goldkaufkraft des Euro ist um 93% gefallen. Die Goldkaufkraft. Dann gibt es natürlich Statistiker, die vom Staat bezahlt werden, die im Grunde dazu da sind, eine lockere Geldpolitik zu rechtfertigen und der das Wort zu reden. Und wenn ich mir diesen Warenkorb ansehe, wie der zusammengestellt ist, darin fehlen die Vermögensgüterpreise, die Gewichtungen werden immer mal wieder verändert. Bis 2022 wurde Wohnen, Gas und so weiter mit 235 Promille gewichtet, 2023 dann nur noch mit 165 Promille. Das heißt, da sind durch statistische, akrobatische Aktionen, ist da ein Kleinrechnen möglich. Ja, das ist mal das eine. Und wie gesagt, ich würde da oder plädiere dazu, klar zu unterscheiden zwischen der Geldmenge, dem Geldmengenwachstum und der Teuerung. Und wenn wir das dann noch in den Kontext der Einkommen der Menschen stellen, dann müssen wir feststellen, dass ein durchschnittlicher Arbeitnehmer in Deutschland heute 7-mal so lange für eine Unze Gold arbeiten muss, als das 1999 der Fall war. Und das ist genau das, was Eike Hamer schon beschrieben hat. Das ist der sogenannte Cantillon-Effekt, dass die Erstempfänger des neu geschaffenen Geldes profitieren, weil sie zu den günstigen Preisen, die dann noch herrschen, einkaufen können. Dann kommt immer mehr Geld auf den Markt. Es wird Nachfrage wirksam, die Preise steigen. Und am Ende steigen erst die Einkommen der Rentner, Arbeitnehmer und so weiter. Und das ist genau die umverteilende Wirkung, die da zustande kommt. Anderes Beispiel, von 1987 bis 2020 hat sich die Notenbankbilanz der amerikanischen Notenbank Fed ver-40-facht. Das Vermögen von Warren Buffett, ich gönne ihm alles, ist mir völlig egal, hat sich auch ver-40-facht. Die kaufkraftbereinigten Nettolöhne sind gleich geblieben. Und da sehen wir diesen umverteilenden Effekt, der da zustande kommt. Und dann noch zum Thema Gold vergraben und nicht in Umlauf bringen. Wenn wir eben einen Zins haben, dann haben wir einen Anreiz, unsere gesparten Mittel zu verleihen. Das ist ein positiver Anreiz. Und wir brauchen einen Zins, damit wir sparen, damit wir überhaupt in kostenintensive Investitionsmittel investieren können. Ja, und wenn wir in Produktionsmittel investieren, die eben einen Wahnsinnskostenumfang haben, dann macht das wiederum auch die Arbeit produktiver. Und dann können wir höhere Löhne bezahlen. Das heißt, wenn wir das machen, wenn wir keinen Zins mehr haben, dann werden wir auf lange Sicht verarmen, von der Substanz leben, weil wir keinen Anreiz mehr haben zu sparen. Der Kapitalstock schmilzt und wenn wir keinen Kapitalstock haben, Kapitalstock ist eben die Summe der Produktionsmittel, dann leidet irgendwann die Fähigkeit, Waren, Güter und Dienstleistungen zu produzieren bzw. zu erbringen. Und um das nochmal rund zu machen, was ich mir wünsche, ich wünsche mir einen Wettbewerb in allen Märkten der Menschheit. Und ich sehe den Wettbewerb zum einen als Entmachtungsinstrument, aber zum anderen auch als Entdeckungsverfahren. Ja, dass wir eben eine Vielzahl von ablehnbaren Angeboten haben und aus denen wählen können. Und wenn ich dann einen Schuhproduzenten habe, wo man weiß, nach einem Monat löst sich die Sohle, dann wird es nicht mehr nachgefragt. Und so wird es beim Geld auch sein. Und es gibt viele Beispiele, wir werden nachher vielleicht noch so ein bisschen detaillierter über historische Beispiele sprechen. Dann können wir feststellen, dass das in der Vergangenheit auch schon mal, dass es Epochen gab, in denen das funktioniert hat. Dann die Erzählung, dass eine fixe Geldmenge oder der Goldstandard oder wie auch immer, dass das irgendwie die Wirtschaft abwürgen würde. Auch das sehe ich nicht. In einer Marktwirtschaft steigen und fallen die Preise und ein Preis ist nicht nur einfach irgendwie eine Zahl in einem Regal, sondern der Preis zeigt mir die relative Knappheit eines Gutes an. Das heißt, wenn ich dann eine fixe Geldmenge habe und mehr Güter, dann fallen die Preise. Das heißt, dann haben wir eine Produktivitätsdividende für die Menschen. Das ist etwas Positives. Und vor allem haben wir den Anreiz der Unternehmen, die dann die fallenden Preise sehen, dass sie selbst auch die Produktivität erhöhen müssen. Das wiederum steigert die Produktivität der Volkswirtschaft, die Einkommen, Produktivität gleich Einkommen. Und es sorgt dafür, dass Ressourcen geschont werden. Das ist ganz wichtig. Und zum Thema Geldmenge, die vorhandene Geldmenge reicht aus. Die Geldmenge selbst ist nicht der Punkt, weil sie schwankt. Und wenn wir das verwässern, wie wir das jetzt tun, durch dieses inflationistische Geldregime, dann wissen wir gar nicht mehr, ist der Preis eines Gutes nur gestiegen, weil mehr Geld da ist oder weil die relative Knappheit zugenommen hat. Und dann landen wir genau in diesem Phänomen der Geldplanwirtschaft. Die Planwirtschaft scheitert am Kalkulations- und Informationsproblem. Das ist genau der Punkt. Ein Preis muss ein Preis sein. Ein Preis muss die relative Knappheit eines Gutes widerspiegeln. Das ist entscheidend. Und ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe, weil doch einiges dabei war, was ich anders sehe. Aber ich lade Sie gerne ein, dass wir mal ein Zweiergespräch führen. Das würde ich mir wünschen.
Erich, bitte von dir auch noch eine Einschätzung.
Ja, ich möchte mich Benjamin überwiegend anschließen. Es wird vorher auch gesagt von Ihnen, Hanig, es gab eigentlich erst Inflation, seit es Papiergeld eben gibt. Das würde im Umkehrschluss bedeuten, also Papiergeldsystem ist auf jeden Fall der falsche Weg. Wir müssen eigentlich zurück zum reinen Wertesystem, also wenn es jetzt nur um das Thema Inflation geht. Und ich finde auch das Thema Inflation, Teuerung, ein bisschen Streit um des Kaisers Bart. Denn aus Sicht des Volkes muss man einfach nur die Frage beantworten, warum zum Henker kostet denn jetzt eine Bildzeitung im Vergleich zu vor 50 Jahren ein X-faches? Wir haben noch die Währungsumrechnung von der D-Mark zum Euro gehabt. Also viele Dinge, das mit dem Warenkorb ist natürlich eine völlige Volksverarschung, völlige Willkür, um die Inflation quasi künstlich niedrig darzustellen. Aber die reale Inflation, sprich die Teuerung der Produkte fürs tägliche Leben, für den eigentlichen Bedarf und für Strom, Wasser, Heizen und so weiter, das geht ja fast schon exponentiell nach oben. Und da haben wir das Ende der Fahnenstange eben auch noch lange nicht gesehen. Und ich finde dann zusätzlich auch noch das Thema, brauchen wir jetzt einen Goldstandard oder nicht? Ist es jetzt gut? Ist es schlecht? Oder wie auch immer, die Diskussion, die bringt uns nicht weiter. Die bringt uns ja auch unter den Fachleuten noch tiefer in die Spaltung, sondern wir müssen einfach ein Geldsystem schaffen, das einfach wieder einen realen Bezug zur echten Leistung der Menschen hat. Und die Frage eben, wie kriegen wir es denn jetzt gewuppt oder in welche Richtung wollen wir es denn verändern? Da müssen wir ja auch die Menschen mitnehmen. Also wenn sich nur die Wirtschaftstheoretiker einig sind, das wäre jetzt vielleicht der überwiegend richtige Weg. Also wir müssen die Menschen ja auch eben abholen. Und was erleben die Menschen in der Realität? Die erleben einfach einen sinkenden Lebensstandard, die erleben steigende Preise, die Schuldenlast wird immer erdrückender. Der Professor Raffelhüschen hat in diesem Jahr, glaube ich, Anfang des Jahres eine Zahl genannt, die hat mich schier umgehauen. Die eigentliche Staatsverschuldung Deutschlands ist laut dem Professor Bernd Raffelhüschen 17,3 Billionen Euro. Also ein Vielfaches der offiziellen Staatsverschuldung. Ist ja klar, da kommt die inoffizielle Staatsverschuldung dazu, die Beamtenpensionen, die eben nicht durch Kapitalmittel gedeckt sind, die Target-2-Salden, die Schattenhaushalte, ESM, ESF und wie die Rettungsschirme und Pakete alle heißen. Jetzt haben wir noch jede Menge Sondervermögen. Also das System, das wir jetzt haben, sind wir uns ja, glaube ich, alle einig, das wird sowieso gegen die Wand fahren, weil wir müssten ja jetzt die nächsten 50 Jahre weltweit ein Wirtschaftswachstum haben von 10-15% über alle Nationen, damit wir überhaupt nur in die Nähe einer Chance kämen, die Schulden mal zurückzuzahlen. Und das ist auch nicht der Plan der Regierungen, die Staatsverschuldung mal zurückzuzahlen. Eher das Gegenteil ist eben der Fall. Und wenn wir jetzt eben auf eine Währungsumstellung, auf eine Währungsreform und dergleichen zusteuern, was ich für sehr realistisch halte, dann müssen wir einfach historisch im Auge behalten, dass es eben nicht stimmt, was die Menschen alle denken. Hoffentlich gibt es bald eine Währungsreform, dann bin ich meine Schulden los. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wir haben die Schuldenaufwertungsgesetze, also das Thema der Hypothekenspekulationsgewinne und die Thematik der Kreditgewinnspekulationssteuer. Das ist um die 50%, weil Vermögenswerte anders umgerechnet werden als reine Geldwerte. Und für den Staat und die Banken gilt das natürlich nicht, aber für die Unternehmen und für uns Bürger wird das eben dann so angewendet. Die Gesetze sind immer noch in Kraft und das sind eigentlich die Kernfragen für mich im Bereich der Währungssysteme, mit denen wir uns jetzt mal auch beschäftigen sollten. Und ob wir dann eine Währung kriegen, die ist mit einem Goldstandard oder ohne, vielleicht machen wir auch einen flexiblen Goldstandard. Das heißt, immer nur ein gewisser Prozentsatz der globalen Geldmenge ist eben mit Sachwerten gedeckt, ob es Gold ist, Silber und noch irgendwas anderes, muss man auch sehen. Aber ich bin klar der Meinung, wir brauchen irgendeinen verbindlichen Bezug zur realen Wirtschaftsleistung Und wir müssen uns auch verabschieden von unserem jetzigen Wirtschaftssystem, das ja nur auf Wachstum basiert. Also wir können ja nicht weitermachen wie bisher, jedes Jahr 3%, 4%, 5% Wirtschaftswachstum. Wir haben ja jetzt schon laut den Analysen von Oxfam und Co. die Ressourcen der Erde schon im ersten Halbjahr verbraucht, die Erde uns wieder zur Verfügung stellt. Das wird eh nicht funktionieren. Also wir brauchen wirklich an vielen Ecken einen klaren Change, einen Richtungswechsel.
Das Alternativ-WEF ist nur mit Ihrer Unterstützung möglich. Nur dank Ihrer Spende können wir die Kräfte der Freiheits- und Friedensbewegung bündeln. Das AWEF hat keine Milliardäre im Hintergrund. Das AWEF kann nur durch die Kraft tausender Zuschauer existieren. Gemeinsam sind wir eine Macht. Gemeinsam für eine freie Welt von morgen. Spenden Sie jetzt mit Kennwort AWEF. Jede Hilfe zählt. Danke.
Eike, ich spüre dein körperliches Unbehagen. Es lässt sich, die Körpersprache vermittelt es. Aber vielleicht können wir das in einem historischen Kontext auch mal zeigen. In meiner Wahrnehmung, und die ist wirklich jetzt nur oberflächlich in Sachen Finanzen, gibt es aber gewisse Mächte im Hintergrund, die irgendwann mal dieses System sich erdacht haben. Da ist ja das Stichwort Jekyll Island 1913, als die Gründung der Fed beschlossen worden ist, in einer Art Handstreich der Regierung von damals. Da waren alle Abgeordneten, die Senatoren waren im Weihnachtsurlaub, mit ein paar wenigen Auserwählten hat man das Ganze dann vorangebracht. Da geistert dann auch noch dieser Gedanke rum, dass auf der Titanic ein paar Kritiker waren von diesem System, dass man die dann auch damit entsorgt hat. Haben diese Mächte im Hintergrund, die ich jetzt nicht näher benennen kann, dieses System absichtlich so aufgegleist, dass wir dann quasi uns in diesen unterschiedlichen Ansichten dann quasi uneinig sind und die eigentlichen Machthaber gar nicht sichtbar werden dadurch? Vielleicht kannst du den Gedanken ein bisschen aufnehmen.
Ja, zunächst erstmal mein gewisses Unbehagen ist, weil hier ein aus finanzökonomischer Sicht also ein ziemliches Wirrwarr entstanden war, was man vielleicht so ein bisschen entzweien muss. Es ist also sehr viel zusammengeworfen worden. Inflation, Deflation, Wirtschaftswachstum, Krisen, alles irgendwie in einen Topf geworfen worden, als ob das nur eine Kausalität hätte, Inflation oder die Deflation oder sowas. Das ist also so nicht richtig. Sondern was wir konstatieren müssen, ist, dass immer wenn manipulativ eingegriffen wird, einer bevorteilt wird und der andere benachteiligt wird. Das ist logisch. Wenn ich halt jemandem den Geldwert besonders erhöhe, Deflation, dann hat jemand anders, der sich Geld geliehen hat und einen höheren Realwert zurückgeben muss, ein Problem. Das heißt, es ist nicht grundsätzlich ein Problem. Deflation ist auch kein Problem. Auch Inflation ist grundsätzlich kein Problem, wenn es in Maßen ist. Aber wir haben hier ein Gerechtigkeitsproblem zwischen all denjenigen, die mit dem Geld nun haushalten sollen. Nicht? Immer wenn ich einem etwas schenke, tue ich dem anderen etwas abnehmen im Geldsystem. Die größte Ungerechtigkeit passiert aber dann, wenn der eine für das Geld kreieren ein volles Risiko hat und dem anderen wird das Risiko komplett abgenommen. Das ist doch ungerecht. Nicht? Wenn ich mich jetzt verschulden kann und ich weiß, mir kann gar nichts passieren, weil da wird eine Bank einschreiten oder der Staat wird einschreiten oder man sagt, ich entwerte es dann, ich mache hier Währungsreformen, die Sachen und dann mache ich die Gesetze so, wie es mir passt. Das ist doch ungerecht. Nicht? Dann fange ich jetzt an, irgendwie alles aufzukaufen, was mir in die Finger kommt, weil ich kriege das Geld, so viel ich haben will und mache das alles, bin dann der große Max und alle anderen müssen dann für mich arbeiten, weil mir gehört ja dann alles, ne? Und die anderen kriegen nichts mehr. Das ist doch ungerecht. Das passiert aber dann mit, wenn ich Günter Hannig da so ein bisschen weiter verfolge, kann genau so etwas passieren. Das muss nicht passieren, aber das kann passieren. Die Gefahr ist einfach groß. Und bislang wollten wir eigentlich solche Gefahren ausschalten, indem wir den Zentralbanken gesagt haben, pass mal auf, auch du hast ein objektives Risiko, nämlich wenn du zu viel von diesem Geld machst, das ist nun mal in deiner Macht, dieses Geld zu kreieren, wenn du davon zu viel machst, dann kriegst du ein ernsthaftes Problem. Und das Problem besteht darin, dass du im Zweifel Gold dafür liefern musst. Die Amerikaner sagten ja, das Problem ist für uns handelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, weil wir sind die stärkste Militärmacht der Welt. Kein Mensch wird bei uns hinkommen und sagen, ja, du hast mich aber beschissen und jetzt bringe ich dich zur Raison, weil die sagen, wir sind immun, weil wir die Stärkeren sind. Das ist aber heute nicht mehr so. Der Goldstandard ist eigentlich nur für die Bürger eine Beruhigung, dass sie sagen, wir haben hier etwas, wenn wir den Zentralbanken und der Politik misstrauen, dann können wir uns retten, indem wir das Original nehmen, nämlich Gold. Gold ist aber, sagen wir mal, als Geld an sich ist es nicht besonders praktikabel. Es ist immer nur ein Derivat auf das Gold, also ein Schein oder ein Bezugsrecht oder irgendwas ist praktikabel, weil ich will ja jetzt nicht mit kiloweise Gold durch die Gegend marschieren, nur weil ich mir irgendwo ein Haus kaufen möchte oder ein Auto kaufen möchte oder sowas. Das macht ja keinen Sinn, sondern das ist ja viel besser, wenn man dort andere Zahlungsmöglichkeiten nimmt. Aber die anderen Zahlungsmöglichkeiten, die sind eben so einfach kreierbar, inflationierbar, Fiat-Geldsystem, dass man sagt, das muss irgendwo begrenzt werden, sonst macht er das einfach. Und jetzt kommen wir auf die Sache mit Jekyll Island und sonst was. Hier ist genau das passiert, was eigentlich im Geld für die Bürger, aus Bürgersicht nicht passieren soll, nämlich, dass eine kleine Gruppe, ein Kartell, sich zusammenstellt und sagt, wir kriegen die Erlaubnis und nur wir kriegen die Erlaubnis, Geld zu kreieren. Und der Staat gibt uns nicht nur die Erlaubnis, sondern er zwingt auch alle anderen, dass er nur unser Geld kreieren kann. Das ist wie wenn ich eine Bonkasse habe bei einer Party. Nicht? Dann kann ich bestimmen, wer welche Bons kriegt. Und meine Freunde und Bekannte kriegen die Bons for free. Die kriegen die so. Und andere zahlen dafür ein bisschen mehr. Und wenn am Ende dann noch der Alkohol oder was auch immer zur Neige geht, dann haue ich an die anderen noch für irgendwas anderes viele von den Bons raus, wissend, dass die überhaupt nichts mehr dafür kriegen, weil der Alkohol ja schon oder die Party ja schon quasi so zu Ende ist. Und das ist die Sauerei. Und diese Möglichkeit haben sich eben diese Banker, die sich in Jekyll Island getroffen haben, geschaffen. Und sie haben obendrein gesagt, da wir die Einzigen sind, die Geld haben und wir den Staat jetzt dazu ermuntern, mit unserem Geld nur noch zu wirtschaften und das Gold eigentlich so ein bisschen aus dem Verkehr lassen, wird der Staat auch immer uns retten, wird er auch immer von uns abhängig sein. Und das ist die eigentliche Sauerei. Das heißt, was hier passiert ist, ist erstmal, dass man das Geld oder dass man den Geldkreatoren, diesen Bankern, die sich da getroffen haben, von dem Risiko befreit hat, da irgendwie gerade zu stehen müssen. Und 1971 hat Nixon dann die Insolvenz erklärt für die USA und sagte, pass auf, wir haben euch beschissen, wir können euch nicht liefern, wir haben mehr Geld kreiert, als wir haben, als wir sollten. Und wir können das Gold nicht liefern, also sage ich jetzt erstmal, wir auf unbestimmte Zeit oder vorübergehend werde ich die Goldeinbindung von dem Dollar lösen. Mehr hat er ja nicht gemacht, hat Insolvenz erklärt. Und aus der Insolvenz sind dann diese Und aus dieser Insolvenz hat man dann gesagt, jetzt habe ich gar keine Bindung mehr, jetzt darf dieses private Kartell aus Bankern in New York, die dürfen jetzt so viel Geld machen, wie sie wollen, sie haben keinerlei Risiko mehr, weil sie brauchen nichts mehr dafür herzugeben, nichts. Sie können weiter bedruckte Bons, wie in der Bonkasse. Das heißt, wenn die Leute jetzt nach Hause wollen und wollen in der Bonkasse sagen, jetzt gib mir mal meine Euros oder Dollars wieder, was wir dir gegeben haben, dann sagst du, nee, da steht drin, du kriegst nur Bons wieder. Du kannst mit deinen Bon gehen, kriegst einen neuen Bon von mir. Sagt er, ja, Witz. Weiß ich denn, ob nächstes Jahr noch eine Party stattfindet? Das müssen wir gucken. Das wissen wir nicht. Kannst du es ja mitnehmen. Und das ist eigentlich die Sauerei. Und davor schützt eigentlich Gold. Da gibt es auch andere Sachen, die davor schützen würden. Aber Gold hat sich in der Geschichte immer als besonders vertrauensvoll erwiesen. Und Gold hat in der Geschichte noch nie das Vertrauen enttäuscht. Und das ist einfach ein Werbeargument, dass man das Gold auch wieder benutzen kann, um dieses Grundvertrauen in die Währung überhaupt wieder herzustellen. Das ist mit den jetzigen Währungen eben vernichtet worden. Das heißt nicht, dass man das machen muss. Ich persönlich bin auch, sagen wir mal, ein großer Verfechter von diesem Bundesbanksystem, wo man gesagt hat, wir machen einen Goldkern. Das heißt, die Geldmenge, das Geldmengenwachstum, das knüpfen wir auch an die Goldmenge, und zwar vor allen Dingen auch an die Goldmenge, dass jeder andere sicher sein kann, die inflationieren, die kreieren da nicht viel zu viel von oder nicht so viel von. Obwohl das meiste Geld, und da müssen wir uns ja ehrlich sein, das ist ja nicht Bargeld oder sowas kreiert wird, sondern es sind Schulden, die kreiert werden. Einfach nur Kredite. Die werden einfach nur Schulden, die dort kreiert werden. Das heißt, da sind wir ja gelöst. Aber am Ende der Tage muss ein Nutzer von Geld in der Lage sein, hier auch ein nicht nur auf das Wort von irgendjemandem vertrauen zu können, dass das einen bestimmten Wert erhält, sondern dass das auch tatsächlich einen Wert behält. Und da ist meines Erachtens Gold die einzige Lösung in der jetzigen Phase, um das wiederherzustellen. Aber nicht Zwang. Und die Strukturen, die dahinter, die wollen das natürlich nicht. Denn die Federal Reserve ist praktisch wie eine, die Leute, denen die Federal Reserve gehört, die haben im Grunde eine Kreditkartenfirma in der Hand, wo sie persönlich kostenlos Kreditkarten nutzen können, wie sie wollen, und es stellt nie jemand eine Rechnung. Das ist doch herrlich. Alle anderen, für die wird aber die Rechnung immer regelmäßig gestellt. Jeden Monat wird gesagt, so, jetzt zahl mal deine Kreditkartenrechnung. Und dieses Risiko, diese Chancengleichheit, die muss wiederhergestellt werden. Also wenn immer wir uns über ein Geldsystem unterhalten, wie das ausgestaltet werden soll, müssen wir zumindest sagen, unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten muss die Chancengleichheit hergestellt sein und muss auch das Ausfallrisiko für alle wieder gleich sein. Da kann nicht der eine sagen, pff, wenn ich Geld kreiere, bringt das nichts, weil da kreiere ich einfach mehr oder die Allgemeinheit bezahlt. Und bei dem anderen heißt es, ja, du gibst jetzt aber alles her, dein Haus, dein Hof, dein alles. Das geht einfach nicht.
Das Alternativ-WEF ist nur mit Ihrer Unterstützung möglich. Nur dank Ihrer Spende können wir die Kräfte der Freiheits- und Friedensbewegung bündeln. Das AWEF hat keine Milliardäre im Hintergrund. Das AWEF kann nur durch die Kraft tausender Zuschauer existieren. Gemeinsam sind wir eine Macht. Gemeinsam für eine freie Welt von morgen. Spenden Sie jetzt mit Kennwort AWEF. Jede Hilfe zählt. Danke.
Das ist wirklich sehr interessant zu beobachten, wie diese unterschiedlichen Positionen da argumentiert werden auch. Aber dann mal konkret, wenn es dann kein Goldstandard als Deckung sein könnte, was wäre dann eine Alternative?
Na, das Geld ist ja gedeckt. Das Geld ist durch die Arbeit gedeckt und durch die Waren, die ihm gegenüberstehen. Ich brauche kein Gold mehr. Das Gold hat damit, das Gold ist ein Metall, was mit der Wirtschaft direkt ja nichts zu tun hat. Also, warum soll ich die Währung an ein Metall koppeln, das damit nichts zu tun hat? Da kann ich es auch an den Pegelstand der Donau koppeln. Das ist genauso unsinnig, sowas zu machen. Und hat ja auch Costolani, der Börsenaltmeister, hat ja auch gesagt, der Goldstandard hat noch nie funktioniert, und er wird nie funktionieren. Und ich teste immer das Verständnis der Fachleute darauf mit der Frage, was halten Sie vom Goldstandard? Also danach beurteilt er, ob jemand wirklich durchblickt oder nicht. Also er hat nichts vom Goldstandard gehalten. Er schreibt nämlich auch in seinem Buch, wenn wir einen Goldstandard haben, dann muss die Regierung eine dermaßen starke Deflation fahren, sodass man da eigentlich gar nicht leben kann. Und genau das haben wir ja erlebt.
Costolani profitiert hat als Aktieninvestor natürlich auch von der Inflation. Ja. Ne?
Wenn der Goldstandard so toll gewesen wäre, dann hätte es ja nicht die Weltwirtschaftskrise geben dürfen. So. Die ist genau unterm Goldstandard passiert. Wir hatten 1926 den weltweiten Goldstandard und der hat genau zu dieser Weltwirtschaftskrise geführt. Europa wäre nie in die Weltwirtschaftskrise gekommen, wenn nicht wir den Goldstandard gehabt hätten, weil wir hatten eine Dritteldeckung. Das heißt, die Amerikaner haben das Gold abgezogen von Deutschland und so musste die Notenbank Geld einziehen. Und so ist diese Deflation entstanden. Also, weil das Gold gefehlt hat als Deckung fürs Geld, die war ja verpflichtet, die Deckung aufrechtzuerhalten, musste also Geld einziehen. Und sowas darf niemals passieren, sowas. Wenn wir heute einen Goldstandard einführen, dann haben die Macht, die das meiste Gold haben, logischerweise. Und das Gold ist ja nicht gleichmäßig verteilt, sondern das sind wenige Leute, die über die Goldvorräte der Welt verfügen. Explizit China zum Beispiel, wo es inoffiziell bis zu 30.000 Tonnen, die haben ja unglaublich die letzten 20 Jahre den ganzen Weltmarkt leer gekauft. Das ist auch ein Grund, warum Gold so hoch ist, weil eben China kräftig einkauft. Die wollen die Weltherrschaft haben. Und die haben sie, wenn wir einen Goldstandard einführen. Dann bestimmt China darüber, ob wir Geld drucken dürfen oder nicht. Und sowas darf niemals passieren. Dass der Goldstandard schuld war an der Weltwirtschaftskrise, sehen Sie auch daran. Die Länder, die in den 30er Jahren ausgestiegen sind aus dem Goldstandard, die haben sofort ein Wirtschaftswunder gehabt. Sofort ging es wieder hoch mit der Wirtschaft. Also da sehen Sie mal, der Goldstandard war ursächlich schuld an der Weltwirtschaftskrise. Nichts anderes.
Welche und, Länder wären es konkret gewesen?
Wer hatte da? Das verschiedene Länder, kann man nachschauen. Möchte ich gar keine Namen nennen. Auf jeden Fall.
Interessant.
Gehen wir doch mal weiter. Dann, Dann kam mal der dritte Goldstandard, Bretton Woods Goldstandard. So, wie kam der Goldstandard? Ja, wie kam es denn dazu? Da können Sie bei Wikipedia unter dem Namen Dexter White nachschauen. Henry Dexter White, das war ein Mitarbeiter von Morgenthau. Der hat den Morgenthau-Plan ausgearbeitet. Morgenthau-Plan hieß ja die komplette Deindustrialisierung von Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. So, dieser Mann hat auch den Bretton Woods Goldstandard ausgearbeitet. Genau der gleiche Mann. Und später kam auf, dass das ein Sowjetagent war. Das war ein Agent von Stalin, war das. Warum wollte der den Goldstandard unbedingt? Weil man damit den ganzen Westen wieder in eine neue Weltwirtschaftskrise reinführen kann. Das wäre ja genau 1971 passiert, wenn man das nicht aufgegeben hätte, diesen Goldstandard. Dann wären wir genau in eine neue Weltwirtschaftskrise gekommen und dann hätte die Sowjetunion oder der Weltkommunismus hätte dann eben den Westen übernehmen können. Das war das Ziel damals. Können Sie nachschauen, Wikipedia, Henry Dexter White. Also schauen Sie das mal nach. Ein Sowjetagent hat den Bretton Woods Standard ausgearbeitet, der zufällig noch den Morgenthau-Plan ausgearbeitet hat. Also da steckt viel mehr, da stecken mächtige Leute dahinter, die auch heute wieder einen Goldstandard wollen. Warum kauft China das ganze Gold auf? Weil die einen weltweiten Goldstandard vorbereiten. Und wenn das kommt, dann geht es uns noch viel, viel schlimmer, wie es uns je gegangen ist, wenn das kommt. Weil dann kann jemand, wie in der Diktatur, die können bestimmen, wer Geld drucken darf und wer eben nicht. Und wer nicht das chinesische System, Sozialkreditsystem einführt, der darf halt kein Geld drucken und der verarmt eben dann. Und das darf ein Staat niemals machen. Ich darf so ein Staat nicht meine Währungshoheit von wenigen Leuten abhängig machen. Und da ist das Papiergeld natürlich ein Vorteil. Weil da kann die Druckerpresse kann jedes arme Land auch machen. Ein Goldstandard kann ein armes Land gar nicht einführen, weil es einfach nicht über Gold verfügt. Wir in Deutschland, wir haben keine Goldminen, wir haben ja gar nichts. Also ich weiß nicht, wie man für sowas plädieren kann.
Ich versuche jetzt mal demjenigen das Wort zu geben, der am meisten mit dem Kopf schüttelt. Ich weiß noch nicht genau, wer es von euch ist. Aber wenn du sagst, Günther, dass die Einführung des Goldstandards für den für die große Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren verantwortlich war, was ist denn eurer Meinung nach dann die Ursache gewesen, dass hier die Einführung des Goldstandards und die Argumentation ist genau andersrum bei euch? Also vielleicht Benjamin, du.
Also derartige Krisen kommen ja zustande, weil es einen substanzlosen Boom gegeben hat, beziehungsweise weil es eben kein richtiger Goldstandard war und weil auf Kreditbasis Aktien gekauft wurden und die kamen zum Einsturz. Und wir müssen natürlich bei all diesen Punkten, dürfen wir nicht vergessen, was wir hier tun, ist das subjektive Interpretieren von historischen Daten. Das heißt, da gibt es nie nur den einen Effekt, der dazu führt, dass irgendetwas passiert. Das ist mal das eine, was man dazu sagen sollte. Und bei China, also ich glaube nicht, dass sich ich persönlich würde mir nicht von China oder von sonst wem, ich würde mir eigentlich sowieso von niemandem vordiktieren lassen, mit welchem Tauschmittel ich agiere. Das ist mal das grundsätzliche Thema, wo wir hinkommen sollten, dass wir eben kritisieren sollten, dass Menschen über Menschen herrschen. Das ist der eigentliche Punkt. Und das, was wir zu der Scheinlegitimierung der amerikanischen Notenbank FED noch sagen können, ist die Art und Weise, wie heute Recht in die Welt kommt, dass wir eine herrschaftliche Rechtsetzung haben. Ja, dass Recht eben einfach geschaffen wird von irgendeiner Clique, die sagt dann, das ist jetzt der Heizungszwang und mir ist sowas natürlich nicht recht, wenn meine Heizung jetzt nicht mehr passend ist. Ja, und genauso ist damals auch, ist uns der Euro auf den Leib geschustert worden, ohne dass wir eine Widerspruchsmöglichkeit hatten. Das heißt, es ist aufgezwungenes Recht und aufgezwungenes Recht ist Unrecht. Recht wird vereinbart zwischen den Vertragspartnern und in diesen Vereinbarungen oder Verträgen, Vertrag von Verträgen und so weiter, von Vertragen, das ist inkludiert, dass alle Seiten in den Verträgen berücksichtigt sind, dass man freiwillig zustimmt und nicht, wenn es eben so ist, wie es in der Vergangenheit geschehen ist und wie wir es heute zugelassen haben, dass Recht eben von einer Clique den Menschen aufgezwungen wird. Und daher sollten wir auch hinkommen, aus meiner Sicht. Und ich habe hier so eine kleine Broschüre mitgebracht, in Anlehnung an Momo und die Zeit, die bestoppt die grauen Herren. Das ist genau das, was jetzt mit dem digitalen Euro drohen könnte, der eben auch durch eine herrschaftliche Unrechtsetzung den Menschen aufgezwängt werden könnte. Und da sollten wir auf jeden Fall auch noch drüber sprechen, beziehungsweise das sollten wir ablehnen. Ich meine, das Themenfeld, das würde alleine einen Abend füllen und man kann viele Beispiele anführen und wir kommen da auch auf keinen Nenner sehr wahrscheinlich. Deswegen ist es wichtig, dass man die Sachen vorbringt, dass man die wichtigen Punkte erläutert, dass vielleicht noch andere historische Beispiele kommen, wo wir gesehen haben, dass der freie Markt funktioniert hat. Und wenn wir uns menschliches Handeln ansehen und versuchen wollen, es zu verstehen, dann sollte man sich immer die Anreize ansehen. Und ein System mit einer derartigen Machtfülle wie bei der FED oder bei der EZB, bei einer zentralen Geldstelle, diese Anreize, die sind so negativ, dass sie auf jeden Fall ausgenutzt werden. Und das geht zulasten der Menschen, die dann eben viel, viel länger für eine Unze Gold oder für ein Haus arbeiten müssen, als das vor der Geldverschlechterung der Fall war, wie ich das vorhin ausgeführt habe.
Danke für den Hinweis, dass diese Positionen wahrscheinlich nicht zueinander finden werden. Ich würde es deswegen gerne mal zu einer nächsten Frage weiterleiten. Und weil gerade die EZB gefallen ist, die Europäische Zentralbank, die wichtige Frage, die sich da anschließt, eben, wer gibt denn dann das bessere und das faire Geld der Zukunft aus? Die EZB wird es ja wahrscheinlich nicht werden, oder? Erich, was denkst du?
Ja, auf keinen Fall, denn auch im jetzigen Geldsystem ohne Goldstandard sind wir ja genau abhängig von wenigen mächtigen, ich nenne die ja Envy-Eliten, nicht einfach nur die Eliten, sondern das ist die New World Order und die Eliten, die Mächte im Hintergrund, das sind für mich eigentlich die Envy-Eliten, die steuern ja heute die Geldschöpfung und bestimmen eben auch, wo die Geopolitik, die Group of 30, die Zinspolitik der Notenbanken eigentlich steuert, das sind ja nicht unabhängige Notenbanken, es ist ja auch alles privat. Es ging ja schon zurück auf die englische Bank eben, 1792, glaube ich, war das so, wo der englische Staat die Macht, das eigene Geld auszugeben, eben an Privatleute übergeben hat. Also das geht schon viel weiter zurück. Und ob wir jetzt die EZB brauchen oder die FED, also wir brauchen einfach wertstabile Ausgleichssysteme. Wir sagen immer Finanzsystem oder Geldsystem oder Währungssystem dazu. Wir brauchen einfach ein Währungs- oder ein Leistungsausgleichsprinzip. Das kann man jetzt mit einem ungedeckten Geld machen, mit einem gedeckten Geld. Aber zum Thema Goldstandard nochmal kurz zurückzukommen. Ich erinnere mal ans Römische Reich. Dort habe ich für eine Unze Gold eine maßgeschneiderte Herrenausstattung bekommen. Nämlich die Tunika, Ledersandalen, Lorbeerkranz, eine rote Schleife dazu. Und heute kriege ich für eine Unze Gold eben auch einen maßgeschneiderten, tollen Herrenanzug mit vernünftigen Schuhen. Also das Gold ist immer gleich viel wert. Das sind nur die Währungen, die im Wert zulegen oder verlieren. Also das Gold jetzt sich verdoppelt, verx-facht, verzehnfacht oder auch Silber und Co. ist ja eine völlige Illusion. Es sind ja eben die Fiat-Währungen, die im Wert letzten Endes unterm Strich deutlich abgenommen haben in der letzten Zeit. Und ich glaube mal, wenn wir einen echten Staat hätten, der das Wohl der Menschen im Auge hätte, dann könnte der meinetwegen ruhig das Geld sogar ausgeben mit dem richtigen, fairen, gerechten System. Wäre sicher eine Möglichkeit. Aber auf der anderen Seite ist die Menschheit, du sagst ja auch, so kreativ, dass wir immer Lösungen finden und die gibt es ja. Also wenn wir jetzt mal nach vorne gucken, was deine Frage angeht, Robert, ja, wer gibt denn jetzt das richtige Geld aus oder was nutzen wir denn? Mhm. Die Beispiele gibt es ja. Lass doch die Systeme miteinander konkurrieren. Lass das doch die Menschen entscheiden, ob das die eine Gemeinde ist im Bregenzer Wald, die sich in eine Genossenschaft umgewandelt haben, die 80% heute in ihrer eigenen Regionalwährung abbilden, die sagen, naja, wenn es einen Euro nicht mehr gibt, uns doch wurscht, machen wir ein Recht auch noch in der eigenen Währung. Nimm den Sadex, der von Sardinien mittlerweile aufs italienische Festland geschwappt ist. Und der ist hoch anerkannt, sogar innerhalb der italienischen Regierung wird der nicht ausgerottet mit irgendwelchen Panzern, die auf Sardinien vorfahren. Also die Lösungen sind ja schon alle da und wir müssen eben uns, glaube ich, eher damit beschäftigen, nicht wer ist jetzt schuld und wie bekämpfen wir die und wie ändern wir das, sondern lass uns doch einfach vom System abwenden und eben was Neues erschaffen. Dann machen wir unser eigenes Ding und in Kooperation, der Bessere setzt sich durch, aber es muss eben fair und gerecht für alle sein. Und da sind Notenbanken am Ende und der Staat in der Form für mich eher überflüssig.
Kleine Ergänzung, wenn ich kurz eingreifen darf. Man muss sich auch genau vor Augen führen, wie sind denn diese Institutionen entstanden? EZB, FED, die sind nicht entstanden, weil die Menschen irgendwie Nachfragesignal danach gesendet hätten. Die sind einfach in die Welt gesetzt worden. Und Geld selber ist entstanden aus der Notwendigkeit des Tausches. Und wenn den Menschen die Wahl gelassen hat, dann haben sie Gold, Silber gewählt. Heute wählen sie doch Bitcoin. Das heißt, es ist nicht durch einen herrschaftlichen Rechtsakt, Rechtsetzungsakt entstanden, sondern durch die freiwillige Kooperation der Menschen. Und diese Institutionen, die sind abzulehnen. Es kann auch nicht funktionieren, dass man mathematisch, auf Basis mathematischer Modellierung mit allerhand Variablen, mit viel zu vielen Variablen, weil wir Menschen eben sehr, sehr viele sind, dass man da einen Zins herbeimodelliert. Das führt automatisch zu Boom- und Bust-Zyklen, zu Konjunkturzyklen, die toxisch sind und die Umverteilungsprozesse in Gang setzen. Das wollte ich noch nachgeschoben haben, dass der Geldentstehungsprozess eben nicht durch einen Rechtsakt entstanden ist. Dass das klar ist, vor allem, dass meine Position ganz klar ist, die Zentralbanken zu schließen.
Welches System wird denn in der Zukunft jetzt dann wahrscheinlich vielleicht auch global dann den Vorsprung haben? Wir hatten im Vorfeld eben auch die Unterhaltung für eine Meldung, dass hier in China ein unglaublich riesiges Goldvorkommen entdeckt worden sein soll. Es gibt auch Berichte darüber, ich glaube, wir haben darüber gesprochen, dass China auf der ganzen Welt auch jetzt schon irgendwelche Golddepots anhäuft oder Goldtresore baut. Eike, was denkst du, welches System da jetzt in Zukunft global ausgerollt wird?
Also was ich als für realistisch halte, ist die eine Sache, und das, was ich für wünschenswert halte, ist die andere Sache. Aber vielleicht noch ein kurzer Schritt zurück. In Bretton Woods wurde nicht der Goldstandard definiert, sondern wurde der Dollarstandard definiert. Das ist genau das Gegenteil vom Goldstandard. Und es ist so, dass all diejenigen, die immer einen objektiven Anker für die Geldkreation ablehnen, die müssen sich sehr häufig den Vorwurf gefallen lassen, dass sie eigentlich schon von implizit vorhaben, die Sparer um den Wert ihrer Ersparnisse betrügen zu wollen. Denn sie wollen Geld entwerten, sodass der Sparer nicht mehr das wiederbekommt, was er einmal einbezahlt hat. Und da kommen wir zu dem System, was ich glaube, was eben jetzt durchgesetzt werden wird. Wir haben unmittelbare Probleme im Finanzsystem. Wir haben Schieflagen, die dadurch entstanden sind, dass betrogen worden ist, dass Leute glaubten, sie können Kredite verteilen oder sie könnten Geld kreieren ohne Risiko. Sie könnten an die Ukraine Kredite verteilen und da stellt sowieso keiner Frage, wie das Geld zurückkommen soll, sondern es wird einfach mehr gemacht. Und jetzt kann es dazu kommen, dass diese Gelder eben rausgestrichen werden müssen, weil der Gläubiger, also derjenige, der das Geld oder der Schuldner, der das Geld bekommen hat, der sagt schlicht und einfach, ich kann es nicht mehr zurückbezahlen. Das passiert zurzeit an 20.000 Unternehmen pro Jahr und mehr, allein in Deutschland. Kleine Beträge, größere Beträge, wir wissen es nicht, aber das löst Lücken aus. Und nun haben wir in einer Bankbilanz das Problem, dass die gehofft haben, da kommt wieder Geld zurück. Der Unternehmer XYZ, der jetzt Konkurs ist, oder derjenige Schuldner, der in die Privatinsolvenz gegangen ist, oder die Ukraine, die es nicht zurückgibt, vielleicht Frankreich demnächst, die es auch nicht zurückgeben können und so weiter und so fort. Die haben jetzt, deren Bilanz stimmt nicht mehr. Entweder sie selber haben kein Eigenkapital mehr, das steht dann auf der Passivseite, weil wenn die auf der Aktivseite ihnen Vermögenswerte einfach flöten gehen, denn das Geld, was sie von dem anderen noch erhoffen, ist für die ein Vermögenswert, für die Bank, dann müssen sie irgendwas dort machen. Und das ist bei Notenbanken das Gleiche. Und die Notenbanken können sich einfach elegant aus der Affäre ziehen, indem sie schlicht und einfach die einzig bewertbare Position in ihrer Bilanz aufwerten. Und das ist Gold. Jede Notenbankbilanz der westlichen Welt, China auch, hat Gold als einzig bewertbare Position auf der Aktivseite. Und indem ich den Preis schlicht und einfach höher mache, kann ich die Bilanz der Notenbanken immer begradigen. Und ich vermute einfach mal, dass die Notenbanker und die Politik immer den einfachsten Weg gehen wird, der ihnen scheinbar immer so die schnellste, beste, solideste Lösung gibt. Und das ist, dass sie vorübergehend zu einem Goldstandard zurückgehen. Was natürlich auch ist, und das müssen wir auch berücksichtigen, die Notenbanken haben noch einen Plan B oder einen Plan A sogar. Der Goldstandard ist eigentlich der Plan B. Der Plan A ist, dass sie uns in eine Währungsreform zwingen, und zwar in völlig ungedecktes Geld, in Bitcoins oder in Digitalwährungen, sogenannten CBDCs, Central Bank Digital Currencies. Das wäre für sie der Sprung nach vorne, das heißt aus der Misere beschissen zu haben und das nicht zugeben zu wollen, würden sie einen Sprung nach vorne machen, nämlich die Menschen in die totale Kontrolle zu zwingen. Mit dem sogenannten digitalen Zentralbankgeld ist jede Zahlung, die ich später ausführe, unter dem Vorbehalt der Genehmigung entweder durch die Zentralbank oder jede anderen Institution, die die Zentralbank ermächtigt, in diesen Bitcoin, in diese Zentralbankwährung reinzufummeln oder die Transaktionen irgendwie stören zu können oder auslösen zu können. Wir haben in der letzten Woche oder wann haben wir mitgekriegt, dass große Teile des Bundestags fast gejubelt haben, als ein Abgeordneter beklagt hat, dass vielen Vertretern seiner Partei die Konten gekündigt worden sind. Sie also aus dem Gesellschaftsleben, wofür man Konten braucht, ausgeschlossen worden sind. Das ist in Zukunft mit CBDCs chirurgisch für jeden Einzelnen möglich. Das heißt, man kann diese Dinger so programmieren, dass wirklich die Geldherrscher Allmacht über die Menschen haben. Das ist eigentlich das, was in Orwellschen Kategorien sozusagen als das letzte, das finale Ziel der ganzen Aktion zu verstehen wäre, aber für die Menschen natürlich eine absolute Katastrophe. Es widerspricht auch im Grunde allen unseren Bedürfnissen, denn wenn wir mal das aus der Mittelstandsökonomie heraus sehen, dann bedarf ein Inhaberunternehmer, er benötigt Freiheit, er benötigt Bewegungsfreiheit, um sich entfalten zu können, um seine Ideen umsetzen zu können. Und alle großen Unternehmen sind aus solchen Inhaberbetrieben entstanden. Wenn ich das aber abwürge, wenn ich ihn also beschneide, wenn ich irgendwelche Risikobedenkenträger, das sind die sind nämlich nur beim Staat, da denkt man in anderen Kategorien, nicht in Möglichkeiten, sondern in Bedenken in solchen Dingen. Wenn sie ihm alle Möglichkeiten verbieten oder über das Geld unmöglich machen, dann kommt es zu einem wirtschaftlichen weiteren Erlahmen. Und das können wir uns nicht leisten, weil wir haben mehr Leute, die darauf hoffen, dass andere ihnen sagen, was sie tun und lassen sollen, Unternehmertypen, als Leute, die selber sagen, ich weiß, was ich tun und lassen möchte, sondern die meisten Leute wollen einen Job haben, sie wollen behütet werden, sie wollen eine gewisse Sicherheit im Leben haben. Und das kriege ich eigentlich nur hin, indem ich Freiheit habe. Und das hat 1:1 mit dem Geld zu tun. Die CBDCs, also die erste Wahl dieser dystopischen Überlegungen dieser Bürokraten, ist die schlechteste. Deswegen müssen wir schauen, dass wir wenigstens den Plan B umgesetzt bekommen, zu einem soliden Geldsystem zu kommen. Und da fällt mir im Moment tatsächlich nichts anderes ein, als das Gold zu benutzen, weil es eben auch in jeder Zentralbankbilanz schon ist, weil es eben auch den Übergang von dem jetzigen System in ein solideres neues System ermöglicht und ich in keinem der anderen Alternativen, auch was ich heute gehört habe, irgendwie den Ansatz sehe, dass man hier an dem Entwertungsbetrug der Sparer irgendwie sich ändern will. Im Gegenteil, dass man das vielleicht sogar noch erhöhen möchte. Und das kann es nicht sein. Das darf es nicht sein. Wir haben in der Geschichte nämlich nicht festgestellt, oder nicht der Goldstandard war jemals das Problem für eine Krise, das halte ich für Unsinn, sondern es war der Betrug am Geld, der vorausgegangen war. Nicht erst das Ereignis war das, wo dann alles passiert ist. Es ist eine Entstehungsgeschichte. Jede Krise hat eine Entstehungsgeschichte. Sie waren abschätzbar, genauso wie die heutige auch abschätzbar waren. Deswegen konnten wir ja auch das publizistisch schon veröffentlichen. Wir gucken ja nicht in die Glaskugel, sondern es gibt eine Entstehungsgeschichte dafür.
Ich freue mich schon auf das Panel noch zum Thema Bitcoin und digitale Währungen. Wir werden das Thema noch weit ausfalten hier. Aber ich möchte zum Schluss noch eine Frage stellen, weil eben auch die Situation in Europa so ist, dass immer mehr Unternehmen den Kontinent verlassen oder eben pleite gehen. Und wir wissen aber auch alle, dass Wirtschaft und Handel immer eng miteinander verflochten waren und extrem wichtig waren. Rom ist ja auch schon angeklungen, wird nachgesagt, dass eben es so lange existieren konnte, wie alle Beteiligten von Rom auch profitiert haben. Also jeder konnte mit jedem Handel betreiben im ganzen Reich. Es geht hier ums Prinzip Handel, das Prinzip Frieden durch Handel. Und jetzt die Frage konkret mit der Bitte um eine kurze Antwort, weil wir nicht mehr viel Zeit haben. Würde denn ein neues Geldsystem dazu beitragen, aus eurer Sicht zu mehr Frieden und zu Handel beizutragen? Erich, vielleicht möchtest du damit beginnen.
Also da kann ich gut mitgehen, wenn wir wirklich ein gerechtes Geldsystem hätten, mit einer Währung, wo die Macht zu bestimmen eben nicht in der Hand weniger liegt. Und wenn wir eben die Handelsbeschränkungen für alle gleich machen und eben nicht so wie Trump Zölle rauf runter, vorher noch eine Wette platzieren über Insiderhandel und dann werden wieder ein paar zum Milliardär. Das ist ja genau das System, in dem wir uns jetzt befinden. Also ich denke, dass wir da über einen fairen Handel mit einer vernünftigen Währung, wo eben auch nicht wenige bestimmen, da hätten wir schon einen guten Weg, einfach uns in Frieden wieder miteinander zu verständigen. Es geht ja immer in der Geschichte über den weltweiten, die alte Seidenstraße, jetzt kommt die neue Seidenstraße, also über diesen Wirtschafts- und Warenverkehr. Es gibt immer Länder, die etwas produzieren, was andere nicht können. Beim anderen ist Know-how. Also wenn wir einfach überall faire Voraussetzungen schaffen, in all den Ländern mit einer vernünftigen, freien Gesellschaft und Marktwirtschaft durchaus, dann haben wir da gute Chancen, würde ich sagen.
Benjamin, was denkst du?
Ja, ich würde gerne den ehemaligen Bundesbankpräsidenten Axel Weber zitieren, der gesagt hat, in einem Schweizer Blatt hat er gesagt, die Zentralbanken wurden dazu geschaffen, um Kriege zu finanzieren. Das kann man mal auf der einen Seite auf sich wirken lassen. Auf der anderen Seite würde ich gerne noch über die schottische Free Banking Phase sprechen. Da gab es private Banken, die eben Geldscheine ausgegeben haben. Der entscheidende Punkt, den Eike Hamer ja auch immer macht, sie hafteten mit ihrem eigenen Vermögen für das, was sie taten. Und man hatte eine Einlösungspflicht. Es gab also viele verschiedene Banken und die Kunden konnten zu der Bank kommen. Angenommen, Eike Hamer, ich hätte Banknoten ausgegeben, die waren Silber und Gold gedeckt und Eike Hamer hat dann die Verpflichtung, meine Scheine zu nehmen und Gold und Silber, also das Basisgeld, auszugeben. Dann kommt Eike Hamer zu mir und holt dann bei mir wieder das Gold und Silber ab, bis bei mir der Keller leer ist, weil dann ist bei mir vorbei mit Gelddrucken. Und genau durch dieses konkurrierende System hat das in Schottland seinerzeit sehr, sehr gut funktioniert, das Free Banking, die Free Banking Phase. Es ging von 1716 bis 1845 und das Pendant war in Großbritannien nebenan. Die Zinsen waren dort höher, das Wirtschaftswachstum war geringer als in Schottland. Es gab 4 bis 5 große Krisen in Großbritannien, in Schottland nur eine. Es gab 2 bis 3 Bankenpleiten. Also insofern, hier sehen wir den Vergleich, dass es funktionieren kann. Und das Fiat-Geld ist das Geld des unendlichen Krieges, das ist klar. Also insofern bin ich da bei Axel Weber.
Vielen Dank. Günther, ich hoffe, diese Runde hat nicht zu viel körperliches Unbehagen ausgelöst bei dir. Es sind ja doch sehr kontroverse Meinungen, die da aufeinanderstoßen. Aber was würdest du vorschlagen? Was wäre deine Idealvorstellung von einem Geldsystem in Zukunft, um eben auf Frieden und Handel zu kommen?
Ja, jeder kann sich ja den Film anschauen, Das Wunder von Wörgl. Da gibt es wirklich einen schönen Film, der auch sehr authentisch ist. Also ich kenne die Geschichte von Wörgl. Und das ist sehr authentisch gemacht, wie eben ein zinsfreies System dann plötzlich eine kleine Gemeinde in Wörgl aus der Weltwirtschaftskrise rausgebracht hat. Wie sich dann hunderte andere Gemeinden anschließen wollten, bis es eben dann mit Gewalt verhindert wurde, das Ganze. Also letztlich hängt es am Zins, das Ganze. Ein zinsbehaftetes System führt immer zum Krieg. Das hat auch Professor Ruland vor 150 Jahren schon in seinem Buch System der politischen Ökonomie geschrieben. Der hat nämlich geschrieben, der Krieg ist die Erwerbsart der Reichen. Also er schreibt auch, solange wir Zinskapitalismus haben, wird es auch immer wieder Krieg geben. Ganz einfach, weil der Zins exponentiell führt automatisch zu einer Überschuldung und am Ende gibt es eben Krieg, wo sich die Staaten eben gegenseitig bekriegen. Noch schlimmer beim Goldstandard, weil es dann eben um Gold doch geht, das Ganze.
Nicht bei einer konstanten Geldmenge, da könnte das nicht exponentiell werden.
Die Geldmenge darf gar nicht konstant sein, weil eben die Wirtschaft wächst und die Geldmenge der Wirtschaft angepasst werden muss. Das führt gerade zur Krise eben. Das führt ja gerade zur Krise. Das
haben wir am Beispiel von Schottland und Großbritannien gerade gesehen, dass es in dem Fall nicht so ist.
Es gibt aber genug Beispiele, wo eben das zur Krise und zum Krieg geführt hat. Speziell Weltwirtschaftskrise, danach Zweiter Weltkrieg. Ist ja kein Zufall, dass das so aufeinander gefolgt ist. Also die USA waren bis 1939 in der Weltwirtschaftskrise. Nur durch die Rüstung im Zweiten Weltkrieg sind die überhaupt rausgekommen. Sonst wären die heute noch in der Weltwirtschaftskrise drin. Sie kommen da nicht mehr raus aus so einer Deflationskrise ohne einen Krieg. Und drum, es wird wieder so gehen, wie es eben immer gegangen ist, wird eine Deflation geben und dann kommt eben der große Krieg, wird kaputt gemacht und dann wird wieder aufgebaut. Das wird wieder so kommen. Ich sehe einen dritten Weltkrieg kommen, genauso wie der zweite eben gekommen ist. Der Ablauf ist genau dasselbe, den wir heute haben. Jetzt baut man eine riesen Spekulationsblase auf, man treibt die Leute ja richtig zu Gier, ihr müsst Aktien kaufen und ihr müsst investieren und Geld muss arbeiten und so weiter. Und ihr werdet alle reich, wird ja versprochen. Und wenn das platzt wie 1929, dann haben wir genau den gleichen Ablauf, wie wir eben damals gehabt haben. Es läuft alles genauso. Nur es gibt natürlich Alternativen. Wunder von Wörgl zum Beispiel. Also jeder kann sich den Film anschauen. Da brauche ich gar nicht viel erzählen. Das ist tatsächlich so gewesen, das Ganze. Da ist eine kleine Gemeinde aus der Weltwirtschaftskrise rausgekommen. Und wenn das größere Kreise gezogen hätte, dann hätte es den Zweiten Weltkrieg, dann hätte es die Nazis und das alles nie gegeben. Es kommt auch in dem Film vor, wie eben die Nazis diese Not ausgenutzt haben, um eben zur Macht zu kommen. Und plötzlich diese kleine Gemeinde eben denen im Weg gestanden ist. Weil denen geht es plötzlich gut, die haben gar kein Interesse an dem Nazi-Zeug gehabt. Und ja, bis es eben verboten worden ist. Und dann ist die Geschichte so gelaufen, wie wir es halt heute kennen.
Okay, in dem Fall hoffe ich, dass du nicht recht hast mit deiner Einschätzung bezüglich des dritten großen Aufeinanderknallens. Okay, die letzten 90 Sekunden würde ich gerne dir geben.
Ja, ich glaube, die reichen auch, denn ein Geldsystem muss von allen akzeptiert werden. Und wir sind eben nicht in einem kleinen Örtchen irgendwo in Wörgl oder sonst was, sondern wir sind auf der Welt und wir haben unterschiedliche Interessen. Gold ist eine Verbindung, die Leute akzeptieren könnten, sowohl in Asien als auch in USA, als auch bei uns und auch in Afrika sowieso. Und ich denke, das heißt, ein Geldsystem muss das gewährleisten. Wenn es das gewährleistet, dann kriegen wir auch wieder den Handel zu. Genau dann nämlich, wenn wieder Geld akzeptiert wird gegen Waren. Dazu müssen wir zurückkommen. Das kommen wir auch und das wird auch in den nächsten Jahren kommen. Und ich glaube an diese, zinsbedingten Untergangstheorien, glaube ich nicht. Denn die Insolvenz von Leuten, die es übertrieben haben, wenn man die zulässt, dann sortiert das nämlich diejenigen aus, dieses Zins- und Zinseszinseffekt nämlich immer aus. Das wird immer vergessen. Nur wenn man das nicht möchte, wenn man diesen Betrug sozusagen verewigen möchte, dann ist das ein Problem. Sonst eigentlich nicht. Aber unser neues Geldsystem wird eins sein, was die ganze Welt akzeptiert. Und im Moment sieht es danach aus, dass Gold und Silber dort wieder zentrale Rolle spielen wird.
Wunderbar, vielen Dank für dieses Schlusswort. Und ich habe das Gefühl, dass diese Unterhaltung heute Abend noch intensiv weitergehen wird. Ich glaube, da gibt es noch genügend Austauschpotenzial. Also vielen Dank, Eike Hamer, Günter Hannig, Benjamin Mutlak, Erich Hambach. Vielen Dank für diesen lebhaften Diskurs. Alles Gute für euch. Dankeschön. Dankeschön.